I will continue to make art.
Ich werde weiterhin Kunst machen, weil Kunst eines der schönsten, friedlichsten Dinge ist, die ein Mensch tun kann. Während die Höhlenmenschen an Wände malten, konnten sie sich nicht totschlagen. Wenn mehr Menschen malen oder Kunst machen, wenn mehr Menschen schöne Dinge schaffen oder kreativ würden, wäre die Welt kein so verdammt hässliches Drecksloch, in dem wir gerade leben.
Das sagt Tracy Emin. Kunst machen, kreativ sein, statt sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, damit könnten wir einer friedlichen Welt ein kleines Stück näher kommen. In Tracy Emins Werken geht es um Liebe, Spiritualität, Tod, Abschied, Angst, Wut und Überleben. Ich führe in der Öffentlichkeit ein Gespräch mit mir selbst, sagt sie über ihre Kunst. Große Aufmerksamkeit erhielt sie durch ihre Werke Everyone I Have Ever Slept With und die Installation My Bad, für die sie 1999 für den renommierten Turner Prize nominiert wurde. 2007 vertrat sie Großbritannien bei der Biennale in Venedig als zweite Frau nach Rachel Whiteread. 2011 wurde sie zur Professorin der Royal Academy berufen. Damit ist sie auch hier die zweite Frau in dieser Position in der Geschichte der Institution überhaupt. Im vergangenen Jahr ehrte das britische Königshaus sie als Dame Commander of the Order of the British Empire. Welche Antworten Tracy Emin mit ihrer Kunst auf die Krisen dieser Welt findet, darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Seit ein paar Jahren lebt Tracy Emin wieder in ihrer Heimatstadt Margate, einem Küstenort östlich von London. Hier eröffnete sie eine KünstlerInnenresidenz. Der Weg dorthin war lang, denn mit 13 Jahren verließ Emin die Schule, erlebte sexualisierte Gewalt, war für eine Zeit lang obdachlos. Später überlebte sie eine Abtreibung und vor 4 Jahren kam dann die Diagnose Blasenkrebs. Sie wurde operiert und lebt heute mit einem Urinkatheter. Egal wie ausweglos alles erschien, Tracy Emin stand immer wieder auf und macht Kunst. Wie behält man den Kopf oben? Wie verliert man nicht die Hoffnung? Fragen, über die Saskia Trebing vom Monopol-Magazin mit ihr gesprochen hat. Hallo Saskia.
Hallo.
Tracy Emin hat mit Ende 50, Anfang 60 ihr Leben nochmal komplett umgekrempelt. Wie war sie, als du mit ihr gesprochen hast?
Vor allem haben wir das Gespräch vom Bett aus geführt. Also sie war im Bett, ich nicht. Aber wir wollten eigentlich zoomen, aber ihr Studio meinte dann, dass es ihr nicht so gut geht und haben ihr dann den Telefonhörer ins Bett gegeben, was also eine relativ auf der einen Seite entfernte, aber doch irgendwie intime Situation war. Und sie hat halt eben erzählt, dass sie auch immer jetzt wieder Pausen braucht und dann arbeitet, wenn sie kann und aber nicht so einen festen Ablauf hat, wann sie im Studio ist und wann sie eben dann auch sich Ruhe gönnt oder auch diese Ruhe braucht. Und Tracy Emin war ja früher eigentlich bekannt auch, dass sie eine ziemlich ruppige Art haben konnte, auch Medien gegenüber. Also es gibt auch so Interviews aus den 90ern, wo sie dann gesagt hat, so wer guckt den Scheiß eigentlich oder wer soll sich für sowas interessieren. Also sie hat die Medien auch schon auch gerne provoziert, deswegen hatte ich so ein bisschen schon auch, vorher war ich etwas aufgeregt und es war aber ein total nettes Gespräch, in dem sie eigentlich sehr sanft war und trotzdem natürlich über harte Inhalte gesprochen hat, aber die Atmosphäre fand ich sehr schön.
Das finde ich sowieso auch interessant, immer wieder dieses Zusammenspiel auf der einen Seite von ihrer sehr giving, caring Art, da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, konkreter, und gleichzeitig aber auch diesen harten, wirklich sehr direkten Themen, mit denen sie sich ja auch auseinandersetzt. Sehr viel von dem, was wir über Tracy Emin wissen, wissen wir aus ihrer Kunst. Sie ist da sehr, sehr offen. Ihre Krebsdiagnose, die Behandlung und auch Operation dokumentierte sie in Bildern. Kunst machen, das sei für sie wie Tagebuch schreiben, sagt Emin. Aber ja, ändert das was, wenn diese intimen Momente, du sagst doch gerade, ihr habt telefoniert, sie saß im Bett, das ist ja auch ein sehr intimer Moment, wenn das jetzt öffentlich gemacht wird, ändert das was an der Kunst?
Ja, ich glaube, dass es zu der Zeit, wo Tracy Emin angefangen hat oder auch die anderen Künstlerinnen aus der Gruppe der Young British Artists, zu der man sie ja auch zählt, also so Mitte der 80er, dann in den 90ern kam die große Bekanntheit. Da gab es natürlich schon vorher auch Wellen von feministischer Kunst, wo man eigentlich genau gegen diese gesellschaftlichen Vorbehalte angekämpft hat, dass solche Themen wie Körperlichkeit, Sexualität, auch sexuelle Gewalt. Ja, und diese vermeintlich weichen Themen, die oft Frauen zugeschrieben wurden, dass das eine Relevanz hat in der Kunst. Und man hat ja eigentlich lange sich dagegen gewehrt, auch in der Kunstgeschichte ein Werk von einer Person her zu denken. Und man kann natürlich die Werke auch einfach erstmal für sich wirken lassen. Das sind sehr starke Werke, die sind auch materiell sehr unterschiedlich. Das ist Malerei, das ist Skulptur, das sind Neonarbeiten. Und auch zeichnen kann Tracy Emin wirklich sehr klassisch, wenn sie das will. Also das sind auch so Einflüsse aus der Moderne wie Munk oder Schiele. Also das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt mit ihrem Leben anfangen, aber sie fand es eben von Anfang an wichtig, sich mitzuteilen über die Kunst und eben auch Dinge nicht zu verstecken. Und das war auch so eine, würde ich sagen, in den 80er, 90er Jahren so eine Zeit, wo eben so dieser Feminismus auch präsent war, der nicht zum ersten Mal, aber wo man eben gesagt hat, okay, das sind relevante Themen. Also das, was einem weiblichen Körper passiert, diese Sexualisierung, die weiblichen Körpern im öffentlichen Raum, überall durch Werbung, durch eigentlich so einen männlich bestimmten Blick, wie der zugerichtet wird, dass man dem so ein, ja, ein selbstbestimmtes Ausdrucksmittel gegenübersetzt. Und das hat Tracy Emin immer gemacht. Sie hat auch im Interview erzählt, dass sie sich manchmal gewünscht hätte, so im Nachhinein, dass sie weniger offen gewesen wäre, weil man sich dann natürlich auch verletzlich mitmacht und dass das so eine Öffentlichkeit, die dann solche natürlich auch Labels gefunden hat, sowas wie Enfant Terrible, der Young British Artist oder so eine Kunstgöre, die natürlich da auch so ein Label dann gerne drauf klebt, dass das auch ein Stück weit ausgenutzt wurde. Aber ich glaube, dass eben aus dieser sehr persönlichen Herangehensweise sehr wichtige Kunstwerke auch entstanden sind, wie zum Beispiel die Skulptur My Bad, die jetzt auch in Florenz ab März zu sehen sein wird, wo sie ja eigentlich ihr eigenes Bett wirklich als Ready-Made hingestellt hat, in dem sie gelebt hat einige Wochen. Also da waren Kondome drin, da sind Blutflecken drauf, da waren leere Alkoholflaschen. Also eigentlich so dieses vermeintlich niedere Material in die Kunst zu bringen, ist auch aus kunsthistorischer Perspektive interessant, dass man eben auch dieses Ready-Made, was ja eigentlich geprägt wurde durch neue, ungebrauchte Objekte oder zum Beispiel, dass jemand wie Jeff Koons vorher als so diesen Fetisch für das glänzende, unangetastete Konsumobjekt geprägt hat, dass sie das eigentlich auf sehr schlaue Art zum Beispiel auch umgedreht hat, indem man sagt so, nee, der Mensch, der in diesem Objekt eingeschrieben ist, das ist eigentlich das Wichtige.
Du hast die Ausstellung gerade in Florenz schon angesprochen, im Palazzo Strozzi, die Tracy Emin Sex und Solitude heißt. Was haben da Sex und Einsamkeit für sie miteinander zu tun?
Vielleicht würde man am Anfang denken, dass das ein Gegensatz ist, aber sie hat gesagt, dass es für sie eigentlich zusammengehört, weil eben Phasen von Alleinsein. Im Englischen ist ja Solitude nicht unbedingt negativ konnotiert. Also im Deutschen, wenn man sagt Einsamkeit, ist das eher was, ein Verlust, den man fühlt. Aber das Alleinsein kann ja auch was Produktives sein. Und sie hat eben gesagt, dass es eben so zwischen Intimität und Alleinsein immer so eine große Spannung gegeben hat in ihrem Leben und dass sie aber das Alleinsein auch sehr wertvoll findet, sowohl um Kunst zu machen, aber auch um sich selber kennenzulernen und dass natürlich auch Sex eigentlich im Endeffekt etwas ist, was man nur für sich selber spüren kann. Also selbst wenn andere Menschen beteiligt sind, ist es ja immer noch eine Erfahrung, die niemand anders machen kann, als man selber in so einer Körperlichkeit. Und eben diese Körper spielen ja auch in ganz vielen Phasen in ihrem Werk eine Rolle.
Die Art zu arbeiten finde ich da an der Stelle auch interessant. Sie sagt in einem Gespräch mit der BBC zum Beispiel, dass das also Zeichnen oder überhaupt das Arbeiten, das Kunstmachen auch viel mit Warten und mit Schauen zu tun haben und dass man da auch Raum braucht. Raum auch im Sinne von, habe ich so verstanden, Solitude und nicht Loneliness, was sie als negativ bezeichnet, sondern wirklich dieser, ja, ich würde schon, ja, Muße eigentlich, dass das ist, was es braucht, um irgendwie so ein Werk auch entstehen zu lassen und für sich selbst auch Energie zu schöpfen, so wie sie das bezeichnet, fand ich auch ganz interessant. Viele der Themen, die Emin in ihren Werken verarbeitet, sind sehr universell, sehr aktuell, aktueller denn je eigentlich. Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das Recht auf Abtreibung, das in vielen Ländern wieder zur Debatte steht. Wie nimmt Emin denn diese Veränderungen in der Welt wahr, jetzt auch in Bezug auf ihre Kunst?
Also was mir immer wieder auffällt, wenn man mit Künstlerinnen spricht, die schon lange zu diesen Themen arbeiten. Also Tracy Emin ist ja jetzt auch schon über 60, wird 62 jetzt im Juli. Und dass denen total bewusst und klar ist, dass nichts von den Errungenschaften, die man ja durchaus auch geschafft hat, dadurch, dass sich so viele, vor allem Frauen, nicht nur, aber vor allem, dafür eingesetzt haben, für das Recht auf Selbstbestimmung über den Körper und dass es auch viel mit Kunst zu tun hat. Aber niemand nimmt das für selbstverständlich, sondern ich glaube, vielen Künstlerinnen dieser Generation ist bewusst, dass das außerordentlich fragil ist. Im Interview meinte sie, dass die Menschheit gerade 10.000 Schritte zurück macht. Und das ist ja auch einer dieser Triggerpunkte, wo man immer wieder merkt, dass eine männlich dominierte Macht, also so wie man jetzt ja gerade wieder sieht, zum Beispiel in den USA wird das Recht auf Abtreibung sehr stark eingeschränkt und dass das einer der Punkte ist, wo gerade eben auch autoritäre Kräfte immer mit als erstes ansetzen. Und dagegen haben Künstlerinnen eigentlich schon seit über 100 Jahren angekämpft durch Kunst und auch durch Aktivismus auf der Straße und durch sozusagen harte Politik, aber eben auch durch das Zeigen, was es bedeutet für Betroffene. Und da ist Kunst eben einfach ja ein Medium, was sehr emotional ist und sehr unmittelbar wirken kann. Und im Interview wurde auch klar, dass ihr wichtig ist zu sagen, dass sie zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche überhaupt nicht glorifizieren will, dass das auch eine schlimme Erfahrung ist, aber dass es eben zum Leben gehört, dass es das schon immer gab, dass es das immer geben wird und dass es einfach wichtig ist und ein essentielles Recht von schwangeren Personen über ihren Körper zu entscheiden. Dazu hören wir sie jetzt auch nochmal.
Abtreibung hat es schon seit Anbeginn der Zeit gegeben. Als die erste Frau ein Kind geboren hat, hatte eine andere Frau einen Abbruch. Ob es einem gefällt oder nicht, es ist Teil des natürlichen Kreislaufs. Als Person, die zwei Abtreibungen hatte, kann ich Ihnen sagen, dass es nicht sehr angenehm ist. Es ist erleichternd, aber auch schrecklich. Keine Frau will das erleben. Keine Frau wacht morgens auf und denkt, oh, heute möchte ich eine Abtreibung. Eine Abtreibung zu haben, macht nicht glücklich, aber es gibt Situationen, in denen man absolut keine Wahl hat. Man fühlt, dass man es tun muss. Viele Männer und religiöse Eiferer verstehen das nicht, auch manche Frauen nicht, die keine Abtreibung hatten.
Es ist jetzt in vielen Antworten und Fragen schon sehr klar geworden, dass sie mit sehr starken Bildern und Inhalten arbeitet in ihren Werken. Wie genau arbeitet sie denn eigentlich? Also wie entstehen diese Werke?
Also sie hat gesagt, dass sie schon als Kind extrem viel gemalt und gezeichnet hat. Also dieser Drang, etwas erschaffen zu wollen oder sich auszudrücken durch das Medium von Zeichnen, Malen, das war wohl schon immer so und es habe sie auch niemand dazu gedrängt oder abgehalten. Es war einfach da, das ist das, was sie gesagt hat. Und was ja auch viele Künstlerinnen und Künstler erzählen, dass es irgendwie so eine gar nicht eine bewusste Entscheidung war, sondern einfach immer schon Teil des Lebens. Sie hat auch Kunst studiert, hat dann aber gesagt, dass in der Kunsthochschule hat sie einfach nur Bilder gemacht. Also in Abgrenzung dazu, wie sie jetzt arbeitet, wo sie meinte, dass ihre Arbeit kommt eben sehr stark auch aus Lebenserfahrung, aus dieser Erfahrung, fast gestorben zu sein, weil es ihr einfach wirklich nach der Krebsdiagnose sehr, sehr schlecht ging. Und sie meint, das sei eben die absolute Abkehr vom Leben gewesen. Und dann habe sie aber realisiert, dass sie einfach nur malen will und dass sie ihr Leben einfach weiterhin der Kunst widmen möchte und dass das auch so ein Punkt war, der sie sozusagen zum Weitermachen und Kämpfen ermutigt hat. Und es gibt auch eine Geschichte, dass sie früher arbeiten, also Arbeiten aus der Zeit ihres Studiums und kurz danach auch zerstört hat. Also sozusagen, das ist ja auch etwas, was es in der Kunstgeschichte sehr oft gibt, so diese Selbstdestruktion oder diese ja, dass man fast so einen Tabula Rasa-Moment kreieren möchte, weil man nicht zufrieden ist mit dem, was man macht. Und dann hat sie aber Teile dieser zerstörten Arbeiten später dann wieder in neuen Werken integriert, sodass man eben so dieses Gefühl des Scheiterns oder dieses Gefühl der sich offenbaren mit etwas, was man eigentlich gar nicht mehr zeigen wollte, dass das auch zu ihrem Arbeiten gehört. Und viele Arbeiten beziehen sich auch aufeinander. Also diese Schriftarbeiten zum Beispiel oder jetzt in den neueren Arbeiten, das sind eher Malereien, die einfach auch so, ja, so eine Entwicklung von Körpern zeigen, diese Körper zeigen, die auch verletzlich und versehrt sind, aber trotzdem sehr stark. Und das sind so Motive, die sich eigentlich seit den Anfängen ihrer Kunst so durchziehen, aber die vielleicht auch noch mal so ein bisschen präziser geworden sind. Und am Anfang hat sie ja viel mit diesen Installationen gearbeitet, also diese Bettinstallation, oder es gab ein Zelt, in den auf der Innenseite, also man konnte da reingehen und da waren dann nach Aussage oder zumindest ist es die Behauptung, alle Namen von den Personen eingestickt, mit denen sie je geschlafen hat. Das sind natürlich auch überhaupt keine subtilen Werke. Also es ist schon auch in der Bildsprache und in der Offenheit eine Provokation, auch wie man zum Beispiel mit der Privatsphäre von anderen real existierenden Personen umgeht. Das ist, glaube ich, ein Konflikt, den sie sehr bewusst in Kauf genommen hat. Und ich habe das Gefühl, die Arbeiten sind aber sehr viel zarter geworden und fast so ein bisschen essentialistischer, also so eine Besinnung auf Tod, Liebe, Einsamkeit, wie wir eben schon gesagt haben, so eine Zurückgeworfenheit, die in der Malereigeschichte ja auch eine große Rolle spielt. Also dass sie auch selber sagt, sie geht eigentlich wieder zu ihren Einflüssen zurück, die sie auch schon früher interessiert haben, auch so in die Kunstgeschichte.
Zu diesem Prozess hören wir sie jetzt hier auch noch einmal im Ton.
Wenn ich anfange zu malen, weiß ich erst, was ich male, wenn ich schon male. Und manchmal weiß ich es auch erst am Ende. Ich male und male und dann fügt sich alles zusammen. Und zum Schluss kommt der Titel.
Seit ein paar Jahren lebt Tracy Emin wieder in ihrer Heimatstadt Margate. Dort hat sie die Tracy Karima Emin Studios gegründet, eine Art kollaborativer Art Space für NachwuchskünstlerInnen. Manche würden das als Grassroot bezeichnen, als einen schon sehr ziemlich politischen Akt gegen das Kunstsystem oder das System vielleicht auch im Generellen. Emin hingegen findet ihre Arbeit dort aber irgendwie gar nicht politisch. Warum?
Also sie hat gesagt, dass es einfach menschlich ist. Also diese Idee, dass Menschen zusammenkommen und sich versuchen zu unterstützen, vielleicht auch eben Strukturen zu schaffen, die der Staat nicht schaffen kann. Also Großbritannien hat ja nach dem Brexit auch im Moment große wirtschaftliche Probleme. Sie selber hat es gesagt, es ist eine verzweifelte Situation und die Leute realisieren langsam, was sie da eigentlich gemacht haben, und sie glaubt, dass viele nicht verstanden haben, für was sie da eigentlich stimmen. Und ich würde ihr aber ehrlich gesagt da auch widersprechen, dass das nicht politisch ist, weil es natürlich irgendwie eine Art von Aktivismus ist, wenn man sagt, so man gleicht eigentlich was aus, was der die Parteipolitik sozusagen jetzt nicht liefern kann. Und sie meint, glaube ich, damit auch, dass sie sich keiner Partei zugehörig fühlt. In den 90ern, als Tony Blair Premierminister wurde und da so diese allgemeine Aufbruchsstimmung Cool Britannia auch stark mit Popkultur verknüpft hat, da wurden ja die Young British Artists inklusive auch Tracy Emin, Damien Hirst, Sarah Lucas, wurden ja eigentlich auch damit assoziiert. Also ja, fast schon so eine kulturelle Wiederauferstehung, wo England einfach so eine Vormachtstellung dann auch oder einen politischen Wandel durch Kultur ausdrücken wollte. Sie sagt aber, sie fühlt sich im Moment, obwohl es wieder eine Labour-Regierung gibt, gar nicht verbunden mehr dieser Regierung, weil sie meinte auch, da passiert im Moment überhaupt nicht das, was nötig wäre, dass man sich zusammenschließt und versucht eben auch die wirtschaftliche Not vieler Menschen zu lindern. Und sie meinte eben, dass man kein Sozialist sein müsse, um sich gegenseitig zu helfen oder die Nachbarschaft zu unterstützen. Aber ich glaube, das ist ein Verständnis von Politik, was relativ, ja, fast schon ein bisschen eng ist für mich persönlich, weil ich eben denke, dass es durchaus man das als politisch bezeichnen kann, weil die Umstände eigentlich diese Handlungen politisch machen.
Hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch eine Generationenfrage ist, wie sie ihr Politikverständnis, also welches Politikverständnis sie hat?
Vielleicht teilweise, aber ich würde, glaube ich, eher sagen, dass es auch innerhalb von Generationen ja sehr unterschiedlich ist, wie man so Begriffe benutzt und so diese Politik auf so einer kleinen, lokalen Mikroebene ist vielleicht auch was, was im Moment gerade einfach sehr wichtig wird, wenn man sich anschaut, dass ja man einfach gegen diese großen weltpolitischen Strömungen sich teilweise auch sehr machtlos fühlt. Also wahrscheinlich ist es auch einfach den Umständen geschuldet, was man als politisch empfindet und was nicht. Was aber, glaube ich, schon oft der Fall ist, ist, dass gerade Künstlerinnen sich eben auch nicht so gerne politisch vereinnahmen lassen. Also wenn man sagt, so sie steht für XY, dass das für Künstlerinnen und Künstler oft gar nicht so erstrebenswert ist. Also auch gerade bei feministischen Künstlerinnen ist es ja auch so, dass sie auch lange dafür kämpfen mussten, dass sie halt nicht immer nur als weibliche Künstlerin mit weiblichen Themen betrachtet werden, sondern einfach als Künstlerinnen, die gute Werke machen. Insofern ist das immer so ein bisschen, glaube ich, ein Spannungsfeld mit diesen Labels. Aber ich glaube, das, was sozusagen die Künstlerin selbst in diesem Fall von sich sagt und das, wie man es interpretieren kann oder wie es eben auch in die Welt wirkt, das sind dann vielleicht auch zwei verschiedene Sachen. Und das, Gott sei Dank, kann man ja dann auch selbst beurteilen.
Dazu habe ich ein Zitat von Judith Chicago im Kopf, die im Gespräch auch meinte, I'm an artist, I'm not a feminist. Also das nochmal zu sagen, so hier, das ist meine Profession und dieses Label, ja, ist da, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Haben wir auch über sie gesprochen in diesem Podcast. Zu diesem ganzen Thema Politik und Kunst hier auch nochmal zum Abschluss Tracy Emin.
Es muss nicht politisch sein. Es kann humanitär sein. Es kann darum gehen, freundlich zu seinem Nächsten zu sein. Freundlich zu sein muss nicht politisch sein. Freundlich zu sein ist einfach eine Selbstverständlichkeit im Leben. Heute ist es hingegen nicht mehr selbstverständlich. Die Menschen geben nicht, sie teilen nicht, sie sind nicht freundlich. Freundlich zu sein macht einen nicht zum Sozialisten, sondern zu einem netteren Menschen. Freundlich zu sein macht dich zu einer netteren Person, sagt Tracy Emin. Ihre Antwort auf die politische Weltlage. Saskia, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke.
Danke auch.
Wie reagieren KünstlerInnen auf den feministischen Backlash und die politische Weltlage? Darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Die aktuelle Ausstellung von Tracy Emin, Sex and Solitude, im Palazzo Strozzi in Florenz könnt ihr noch bis zum 20. Juli besichtigen. Wie ankämpfen gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt, wie Räume schaffen. Darum ging es auch Anfang Januar hier im Podcast. Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopolmagazins, hatte das Künstlerduo Michael Elmgren und Inga Draxet zu Gast. Und in der letzten Folge habe ich mit Oliver Körner von Gustav über die Performance und Mode-Ikone Lee Bowery gesprochen. Hört doch da gerne mal rein, wenn euch diese Themen interessieren. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich freue mich aufs nächste Mal, sage Tschüss und bis bald.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.